Alle herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Und wir haben heute schon viel Gutes gehört. Ganz untypisch, wir haben Kleingruppensonntag und wir haben dafür die Predigtreihe nicht unterbrochen. Das gab's noch nie. Normalerweise nimmt der Kleingruppensonntag immer eine Sonderstellung ein und da macht man immer ein Päuschen in der Predigtreihe. Aber das Thema heute ist Dienen, in Liebe dienen. Und wir haben empfunden, dass das doch eigentlich ganz gut passt zu einem Kleingruppensonntag, denn diese vielfältige Art und Weise, in denen wir dienen können und dienen sollen, das geht gar nicht alles am Sonntagmorgen. Da ist es gut, dass es Kleingruppen gibt, in denen das gelebt werden kann. Und natürlich nicht nur in den Kleingruppen, sondern einfach in unserem persönlichen Leben, in unserem Umgang, den wir miteinander haben, in jeder Situation. Wenn ich anfange, mich mit einer Predigt zu befassen, dann mache ich meistens Folgendes. Ich gucke mal nach, was im hebräischen oder im griechischen Original da steht, um daran interessante Dinge ableiten zu können. Das habe ich bei dem Wort dienen auch gemacht, aber alleine, wenn man nur ins Neue Testament guckt, was da im Griechischen für dienen steht, dann stellt man ganz schnell fest, dass das nicht nur ein Wort ist, sondern das sind ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Wörter. Es gibt mindestens 6 verschiedene Wörter für dienen allein im Neuen Testament, wo das Neue Testament immer was anderes mit meint, mit einer anderen Stoßrichtung, mit einer anderen Bedeutung auch füllt. Und da hat unser guter Martin das immer nur mit dienen übersetzt, hat sich's ein bisschen einfach hier gemacht. Und da geht ein bisschen von dieser Bandbreite verloren, die da eigentlich drinsteckt. Würde ich das heute alles wiedergeben, das wird völlig unseren Rahmen heute sprengen. Deswegen habe ich mir erlaubt, das mal zusammenzufassen und euch jetzt mal nur die 3 häufigsten Bedeutungen zu sagen im Neuen Testament. Folie Nummer 5, da seht ihr das mal. Also zum einen gibt es das Wort Duloio, und das steht immer für ein unfreiwilliges Dienen, zum Beispiel ein Sklave. Das Neue Testament schreibt ja immer wieder über Sklaven und über die Herren und so weiter, sage ich gleich noch was dazu. Dann gibt es das Wort Latreio, und das meint das Dienen oder das Arbeiten, wofür man einen Lohn bekommt, also wo man Bezahlung dafür erfährt. Und dann gibt es letztlich noch das freiwillige Dienen oder den freiwilligen Dienst für eine Gemeinschaft oder eine Gemeinde oder für einen Auftraggeber. In dem Fall ist hier ganz oft natürlich Gott genannt, dass wir die Dinge für Gott tun sollen. Da haben wir hier dieses Wort Leiturgeo oder Diakoneo. Diakoneo ist wahrscheinlich das, was uns am bekanntesten vorkommt hier und was uns am geläufigsten ist. Und ich finde, ich will jetzt nicht tief hier in eine Wortstudie reingehen, aber ich finde es schon interessant, mal drüber nachzudenken, warum denn es so unterschiedliche Worte gibt mit unterschiedlichen Bedeutungen. Und das Interessante hierbei finde ich Folgendes. Obwohl das Neue Testament ganz unterschiedlich über diese Arten von Dienen spricht. Die einen Arten von Dienen werden natürlich negativ dargestellt, also Sklavendienst stellt natürlich die Bibel als was Negatives dar, als etwas, was es besser nicht geben sollte, aber was einfach in der Zeit existent war. Und dann gibt es natürlich Dinge, die natürlich positiv dargestellt werden. Das Dienen für Gott, das ist was Gutes, etwas Freimachendes, etwas, was wir gerne tun und wo wir das Zehnfache zurückkriegen, sagt Jesus. Wenn wir alles, was wir für ihn investieren, werden wir 10-fach zurückkriegen. Also diese positive Form von Dienen. Und ganz egal, welche Form von Dienen genannt wird, diese negativen Formen oder diese positiven Formen, so sagt Gott zu all diesen Gruppen, sie sollen ihren Dienst in Liebe tun. Also alle diese Gruppierungen sollen in Liebe dienen. Und das finde ich schon ziemlich herausfordernd. Das wird den Sklaven gesagt. Sie sollen ihren Herren gehorchen und sie achten und sie ehren. In Epheser 6 wird es ausgeführt, die Sklaven sollen ihren Herren so dienen, als wenn sie Jesus Christus selbst dienen würden. Und das finde ich doch schon ziemlich beachtlich. Wenn man denkt, ein Sklave, der von seinem Herrn womöglich schlecht behandelt wird und vieles erleiden muss, vielleicht geschlagen wird und was noch alles Mögliche. Und trotzdem sagt das Neue Testament, die Sklaven sollen ihren Herrn dienen, so als würden sie Jesus dienen, in Liebe. Und das ist schon besonders und auch bezeichnend. Warum sollen sie das tun? Sie sollen das tun, damit im allerbesten Fall der Herr an ihnen Gott erkennen kann. Damit er ins Denken und ins Grübeln kommt und denkt, Mensch, ich behandle diesen Sklaven immer so schlecht, wieso behandelt er mich so gut? Und dass er im besten Fall daran Gott erkennen kann und dann sein Denken verändert wird, dass er dadurch so richtig so diese Gedankenveränderung passieren kann. Und genauso ist es bei dem, der auch für Lohn arbeitet. Auch der soll das nicht nur deswegen tun, weil ich kriege ja Geld dafür, sondern er soll das auch voller Liebe tun. Und hier haben wir jetzt schon die erste Übertragung zu uns. Beim Sklaven, da können wir nicht mehr so arg andocken, denke ich mal. Hoffentlich. Aber das Verlohnarbeiten, da können wir alle was mit anfangen. Und auch hier steht, wir sollen das in dieser Art und Weise tun, in Liebe, in Ehrerbietung. Und das ist auch für uns schon eine Herausforderung. Weiß dein Chef und deine Kollegen kriegen das immer wieder mit an deiner mürrischen Art vielleicht, dass du eigentlich, ich sag's mal salopp, gar keinen Bock hast, da zu arbeiten. Ja, aber die anderen Kollegen, die hängen das genauso raus, die zeigen ja auch alle, was sie über den Chef denken und so weiter und so fort. Ne? So. Aber wie es in dem guten Royal Ranger-Lied heißt, weil Jesus unser Vorbild ist, du als sein Jünger anders bist. Oder du als sein Nachfolger anders bist. Wir sollen anders sein. Wir sollen nicht sein wie die Welt. Wir sollen es nicht unseren Kollegen nachmachen, sondern wir sollen das Vorbild sein. Dass die Kollegen erkennen und dass der Chef erkennt, der ist irgendwie anders. Dass Menschen noch, bevor sie vielleicht wissen, dass wir Christen sind, schon an unserem Lebensstil merken, irgendwas ist da Besonderes dran. Und dass auch dadurch im besten Fall die Kollegen und der Chef oder beide im besten Fall dadurch Gott erkennen. Durch die Art von dem, wie wir dienen. Wenn ich das sage, dann wisst ihr es, das fordert mich genauso heraus. Ich erzähle euch nicht nur von den Dingen, die ich schon in Perfektion verkörpere, weil das kann ich ja weitergeben, dann könnte ich wahrscheinlich nichts mehr predigen, sondern da stecken wir alle drin. Also nicht ich predige das zu euch, sondern das Wort Gottes soll das zu euch und zu mir predigen. Und das ist schon eine Herausforderung. Und im letzten Punkt, Punkt C, bei dem Dienst für die Gemeinde und für Gott. Ja, da ist es ja sowieso selbstverständlich, dass wir das aus Liebe tun, oder? Das ist ja normalerweise auch nicht so schwer. Puh. Aber wie schnell kann sich das einschleichen, dass wir es nur noch irgendwie aus einem Pflichtbewusstsein heraus tun? Und Pflichtbewusstsein ist nichts Schlechtes. Also, ich freue mich über jeden, der Pflichtbewusstsein in Dienst tut. Ich freue mich, wenn meine Kinder pflichtbewusst ihr Zimmer aufräumen. Das ist toll. Und Pflichtbewusstsein ist was Gutes, das ist was Positives. Aber wenn wir Dinge nur noch aus dem Pflichtbewusstsein heraus tun, dann brennen wir irgendwann aus. Und irgendwann kann Frust entstehen. Wenn wir es nicht mehr aus Liebe heraus tun, aus der richtigen Motivation und der Herzenshaltung. Und der erste Punkt, über den ich heute sprechen möchte, ist dienen aus welcher Motivation und Herzenshaltung heraus. Es gibt so viele Bibelstellen, ich beschränke mich heute auf ein paar. Und ich möchte mal anfangen mit diesem typischen Beispiel, nur ganz kurz, weil das ist klar, das liegt hier irgendwie auf der Hand, wenn wir uns Martha und Maria angucken. Als Jesus und seine Jünger bei ihnen zu Gast waren, da schildert uns die Bibel sehr eindrücklich, wie sich Martha da um alles gekümmert hat. Ich meine, sie hat das Essen vorbereitet für mindestens 13 Personen. Also Jesus und die 12 waren auf jeden Fall da. Wer weiß, wie viel da noch an Gefolgschaft mit dabei waren. Auf jeden Fall einen ganzen Haufen voll Leute. Und Martha hat alles daran gesetzt, für die zu kochen. Und dann heißt es hier in Lukas 10, Vers 40, Folie 6 ist das. Genau, super, ist schon da. Klasse. Sie war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Währenddessen sitzt Maria zu den Füßen von Jesus und hört zu, ihm zu, wie Jesus lehrte. Und dann heißt es hier, sie trat aber hinzu, also Martha, und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so vieles. Im Grunde ist doch aber nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Wir wissen alle, denke ich, dass es nicht falsch ist, fleißig zu sein. Das muss man, glaube ich, in dem Deutsch nicht sagen. Es wird ja nachgesagt, dass Deutsche sehr fleißig sind und dass sie eher das Problem haben, damit genügend Pausen zu machen oder genügend sich auch zwischenzeitlich mal auszuruhen. Hey, und irgendjemand musste da ja kochen für die ganze Gruppe. Und Martha hat es nur gut gemeint. Sie wollte eine gute Gastgeberin sein. Das Problem hier war aber, dass Martha ganz und gar eingenommen war von ihrem Dienst. Und Maria, sie war eingenommen von Jesus. Das ist der Unterschied. Und Jesus sagt hier, das Wichtigste ist, mit mir Gemeinschaft zu haben. Meinen Worten zuzuhören, Beziehung, Freundschaft mit Jesus. Ich sage ja, in fast jeder Predigt kommt das raus. Das Wichtigste ist Beziehung zu Jesus, Beziehung zu Jesus, Beziehung zu Jesus. Es gibt nichts Wichtigeres, weil alles, was wir tun, steht und fällt mit Jesus. Ob unsere Beziehung zu Jesus Substanz hat oder ob sie es nicht hat. Alles muss daraus hervorgehen. Daraus muss alles entspringen. Wir haben das Lied gesungen, näher an dein Herz. Und ich glaube, das ist ein Lied, was auch die Maria gelebt hat, was sie von Herzen mitgesungen hätte. Ich will näher an dein Herz, Jesus, deinen Herzschlag spüren, deine Worte hören, aber dann geht's ja weiter, deinen Willen tun. Aha, jetzt kommen wir in die Richtung dienen. Aber die Frage ist, wo beginnt es? Wo beginnt das Dienen? Und das Herz eines Dieners fängt an im Zuhören von Jesus, im Zuhören von Gott. Wir haben das gehört, die Bibelstelle hast du schon eingeblendet gehabt, Simon, so, wenn aus dem Hören entsteht der Glaube, da beginnt es. Und das Herz eines Dieners, es beginnt nicht im Tun, nicht im Losmarschieren, nicht im Beschäftigtsein, sondern im Hören. Und aus dem Hören folgt Glaube. Und aus diesem Glaube folgt eine Beziehung. Und erst daraus soll dann das Dienen folgen. Woran, sagt Jesus, sollen wir seine Jünger erkennen? Wer weiß es? Alle wahrscheinlich, aber wer traut sich? Ja, das stimmt auch. Ich wollte auf was anderes aber hinaus. Also wir sollen, aber das ist richtig, ja. Das, wenn sie die Liebe nicht hätten, wäre alles nichts. Das ist auch, ja, Jesus. Okay, also Jesus sagt, seine Jünger, ob es wirklich seine Jünger sind, sollen wir an ihren Früchten sollen wir es erkennen. An dem, was als Frucht letztlich rauskennen. Ne? An den Früchten sollt ihr sie aber erkennen, ob sie meine Jünger sind, ob sie meinen Willen tun oder ob es falsche Propheten sind. Also an den Früchten sollen wir es erkennen. Aber man muss sich zuerst um die Wurzel kümmern, bevor eine gute Frucht entstehen kann. Und genau das meint es hier. Es muss mit der Beziehung zu Jesus beginnen. Wir müssen zuerst zu seinen Füßen sitzen, ihn gehört haben, ihn verstanden haben. Und daraus soll dann das Dienen entstehen. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht danach leben, dann reiben wir uns auf. Wir versuchen zu geben, ohne vorher empfangen zu haben. Und irgendwann ist unsere Kraft am Ende. Und unsere Motivation verlieren wir Stück für Stück. Das sehen wir auch natürlich bei dem zweiten sehr bezeichnenden Beispiel, beim Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der zu seinem Vater sagt, als der verlorene Sohn nach Hause kehrt: So viele Jahre habe ich dir gedient. Ich habe mich aufgeopfert für dich. Ich habe alles für dich gegeben. Und nicht ein einziges Mal, nicht einmal hast du mir mal ein Böckchen gegeben, damit ich auch hätte mit meinen Freunden feiern können. Er hat gut gedient. Aber er hat das Wichtigste außer Acht gelassen, nämlich eine gute, enge Beziehung mit seinem Vater zu haben. Denn sein Verhalten zeigt uns, dass er den Vater nicht gekannt hat, dass er ihn nicht gut genug gekannt hat. Denn sonst hätte er gewusst und auch danach gelebt, was ihm der Vater dann gesagt hat. Der Vater sagt: Du bist doch bei mir, jeden Tag. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jeden Tag hättest du dich an unserer Speisekammer bedienen können. Du hättest jeden Tag das Böckle nehmen können und mit deinen Freunden feiern. Das hättest du jederzeit machen können. Und er hat es nicht verstanden, weil diese Beziehung nicht so eng war. Ich habe das schon gesagt bekommen, vielleicht der ein oder andere von euch auch schon mal, dass wenn man Bekannte hat, die Jesus nicht nachfolgen, die sagen: Mensch, ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen, dass du alles für diesen Gott gibst, dass du so viel Zeit und Stunden investierst in die Gemeinde und dass du alles für ihn gibst. Was springt denn am Ende des Tages für dich dabei raus? So, du gibst alles für ihn. Und dann muss man sagen: Mensch, nein, du hast gar nicht verstanden. Klar, weil du die Beziehung zu Jesus nicht hast. Dein Denken ist hier doch völlig verdreht. Das ist doch nicht der Punkt, das ist doch nicht die Wahrheit. Es ist doch genau umgekehrt. Weil Jesus alles für mich gegeben hat, weil Jesus alles für mich investiert hat, sogar bis zum Tod am Kreuz. Er hat sogar sein Leben für mich gegeben, damit ich Leben habe, Leben im Überfluss, damit ich Freiheit habe von all den Dingen, die mich eigentlich versklaven, die mir nicht gut tun. Weil Jesus alles für mich gegeben hat, deswegen möchte ich ihm auch alles zurückgeben. Deswegen diene ich ihm, weil er alles mir gab, deswegen will ich was zurückgeben. Aber Jesus, er hat mir schon gedient, als ich noch gar nichts von ihm wissen wollte. Als wir noch Sünder waren, hat Gott uns schon geliebt, sagt uns die Bibel. Er hat so viel, ist er in Vorleistung gegangen, das kann ich in meinem Leben gar nicht zurückgeben. Wenn ich noch 10-mal fleißiger dienen würde, wie ich es jetzt schon probiere, könnte ich das zu meinen Lebzeiten nicht hinkriegen, das zurückzugeben, was er mir gegeben hat. Das kriegen wir im besten Willen nicht hin. Aber die Herzenshaltung muss klar sein. Er hat mir alles gegeben. Er hat mir alles gegeben. Und deswegen, ich meine, verrückte Entscheidung, in Sudan zu gehen, oder? Und dort Menschen das Evangelium zu bringen. Das würdest du nicht tun, wenn du nicht Jesus in deinem Leben erfahren hättest. Wenn er dir nicht alles gegeben hätte und du sagen kannst: Und weil er mir alles gegeben hat, das möchte ich anderen bringen. Deswegen möchte ich alles für ihn geben. Das geht nur, wenn man das verstanden hat, aus der richtigen Motivation, wenn wir Leidenschaft haben für Jesus. Und unser Dienst soll genau darin gegründet sein, dass wir begeistert sind, dass wir dankbar sind dafür, dass Jesus uns gedient hat und dass er uns heute und in der Zukunft noch jeden Tag dienen wird. Amen. Das ist gut, ja, aber ein bisschen habe ich noch. Aber ein zusprechendes Amen, genau. Ja. Sehr gut. Genau. Ja. Gehen wir mal noch kurz zum zweiten Punkt. Wie und mit was wir dienen sollen. Folie 7. Da möchte ich mit euch eine Bibelstelle angucken aus 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11, weil da ziemlich viel darüber gesagt wird, wie und mit was wir dienen sollen. Ich lese mal den Text und dann gehe ich Stück für Stück drauf ein. Also das Ende der Welt kommt bald. Seid deshalb besonnen und klar in euren Gebeten. Also selbst wenn das Ende der Welt kurz vor der Tür steht, selbst dann sollen wir das, was jetzt folgt, alles noch tun. Alles in Liebe. Alles aus der richtigen Motivation und Herzenshaltung heraus. Martin Luther hat gesagt, wenn morgen die Welt untergeht, wird er heute noch einen Apfel oder ein Bäumchen pflanzen. Gell? Das ist die Warum nützt es noch was? Es geht nicht. Es geht um die Herzenshaltung. Es geht um die Einstellung, die dahinter steht. Ich finde es hier auch interessant. Hier steht, wenn das Ende der Welt kommt bald, seid besonnen und klar in euren Gebeten. Besonnen heißt ruhig und umsichtig. Das heißt, wenn wir davon überzeugt sind, die Apokalypse steht kurz bevor, dann sollen wir nicht in Panik verfallen und durchdrehen oder uns einen Bunker bauen oder was weiß ich was nicht alles, sondern wir sollen ruhig und umsichtig sein, aber auch klar in unseren Gebeten. Das heißt, nicht schlafen, sondern wache Jünger sein, die wissen, der Herr kommt. Und nicht wie die Jungfrauen, die das verpennt haben, dass der Herr kam, sondern wach sein, wach im Gebet, Gebet, Beziehung mit Jesus, unterhalten mit Jesus, Nähe. Und da könnte ich jetzt ganz, aber darum geht es eigentlich nicht. Aber ihr versteht, nur dass ich das nicht einfach so habe stehen lassen. Okay, ihr versteht es. Da könnten wir ganze Predigt drüber halten. Dann geht es weiter. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt. Hier haben wir es. Daran soll man sie erkennen. Denn die Liebe, sie deckt viele Sünden zu. Oh, okay, vor 2 Wochen sprach ich darüber, über das Thema in Liebe ermahnen, kein einfaches Thema. Anna hatte mindestens genauso schwieriges Thema, wenn nicht noch schwieriger, in Liebe einander ertragen. Und dieser Vers wirkt für mich so wie so eine gebündelte Zusammenfassung eigentlich von beiden Predigten. Ja. Denn wenn wir uns einander lieben, dann können wir über manches Fehlverhalten hinwegsehen. Dann sind wir fähig dazu, zu vergeben und dann sind wir auch bereit, den Weg in Richtung Versöhnung zu gehen, wenn wir einander lieben. Dann ist nicht so sehr wichtig, welche Sünde in dem Leben von der Person ist, sondern die Liebe deckt es zu, weil unser Herz vergeben kann. Unser Herz weiß, mir wurde vergeben. Was wurde mir schon alles vergeben? Und deswegen will auch ich vergeben. Und auch deswegen will ich versöhnungsbereit sein. So, und jetzt geht es in Richtung Dienen so langsam. Aber das hat alles damit zu tun. Deswegen habe ich es nicht weggelassen. Dann geht es weiter mit, teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Das ist die Neues Leben-Übersetzung. Ich finde es so interessant. Luther schreibt hier, seid gastfrei, also schon ein altes Wort für gastfreundlich, untereinander ohne Murren, schreibt er. Ohne Murren. Das bedeutet, nicht so in dem Stil, ja gut, jetzt ja, dein Bus verpasst meinetwegen, dann pennst du jetzt halt heute bei mir. Aber eigentlich ist es uns gar nicht so recht. Sondern gastfreundlich, gerne unser Bett zur Verfügung zu stellen, gerne unsere Türe aufzumachen. Da kann auch ein kleines Schokolädle auf dem Kopfkissen liegen oder was man da nicht alles tun kann, um dem anderen zu zeigen, du bist herzlich willkommen. Und es bedeutet hier auch nicht, dass wir dann nur unsere besten Freunde bei uns beherbergen. Das tun wir, glaube ich, alle gern. Jesus sagt, liebt nicht nur eure Freunde, sondern liebt eure Feinde. Und es gilt für Gastfreundschaft ganz genauso. Natürlich hat es Grenzen, weil man ja auch Verantwortung hat für die Kinder, die da auch wohnen und so, und man die auch schützen muss. Aber trotzdem, wenn wir was bekommen haben, also mir war es immer wichtig, dass ich bei mir Gästezimmer habe, dass ich auch gastfreundlich sein kann. Und ich muss da an viele Leute denken, die jetzt in der Flüchtlingskrise ihre Wohnung zur Verfügung gestellt haben oder ihre Einliegerwohnung oder ihre Zimmer, wo dann Flüchtlinge dort dann untergebracht werden konnten. Und das ist echt eine Gesinnung Jesus. Das ist nicht selbstverständlich, weil du weißt nicht, was da dann auch alles an Herausforderungen mit ins Haus kommen. Aber das ist hier genauso mit gemeint. Und ich fand es so stark von allen, wo ich es gehört habe, die das gemacht haben. Wir haben bei uns keine Flüchtlinge aufgenommen. Wir hatten aber eine Situation gehabt, wo wir mal einen Monat jemanden haben bei uns wohnen lassen, der in einer Notsituation war und dann keine Wohnung mehr hatte von heute auf morgen. Und haben auch gesagt, oh, das ist schon herausfordernd und so, aber wir wollen es tun, wir wollen diese Gesinnung leben. Und dann hat er da mal, bis er eine neue Wohnung hatte, da mehrere Wochen dann bei uns gewohnt. Und das ist eine Art und Weise, wo wir, der dann gedacht, hä, warum? Ich kenne ihn aus dem Sport, wir kennen uns doch kaum. Was willst du dafür? Sag ich, nee, das kannst du umsonst hier wohnen, wir wollen nichts dafür. Und er hat gar nicht begriffen, warum wir das machen. Also, und das ist genau das, das wird Leute verwundern. Und dadurch werden sie Gott erkennen. Darin sollen sie Gott erkennen, wenn wir so leben. So, und jetzt geht's weiter. Endspurt, jetzt Zentrum der Predigt eigentlich. Folie 8, Vers 10. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Also, was für Gaben? Alles Mögliche. Alles Mögliche. Jeder von euch hat Gaben und Begabungen und Fähigkeiten und Talente. Irgendwas, in irgendwas bist du gut. Und die Bibel sagt dir, setz es dafür ein, fürs Reich Gottes. Setz es dafür ein, anderen damit zu dienen. Und wir brauchen einander. Ich zum Beispiel habe gar keine Ahnung von Autos. Und wenn bei mir das Auto kaputt ist, bin ich aufgeschmissen und da brauche ich Hilfe. Und da bin ich froh, wenn jemand kommt und mir da dienen kann und mir dann zeigt, guck mal, das Kabel oder was auch immer, so schwer ist es nicht. Da und ich so, puh. Dafür kenne ich mich gut mit Computern aus, wo andere sagen, ich verzweifle mit der Kiste. Und da weiß ich meistens, wohin fassen und dann passt es. Und es ist gut, wenn wir einander dienen können. Als wir jetzt die Baustelle haben wir ja noch auf dem Dachboden, da bin ich immer froh, wenn ich Leute fragen kann, gerade wie jetzt der André, der da geholfen hat oder auf der Baustelle, und wo sie mir das Bad gefliest haben und so weiter. Oder auch bei Schurix, wo ich weiß, Mensch, die kennen sich da aus, die fahren mit mir auch mit ihrem Hänger zum Baumarkt und helfen mir da. Das schaffe ich alleine nicht. Und es ist so gut, wenn man da Leute hat, die man fragen kann und die das sich einfach auskennen. Und ich bin so dankbar geworden, als ich mich mit dieser Predigt befasst habe, wo ich einfach gesehen habe, wie viele Menschen mir schon gedient haben. Wo Menschen mir geholfen haben, da wo ich alleine es einfach nicht gepackt hätte. Und es ist so wertvoll und es ist so stark. Und ich muss natürlich auch an unseren Karl denken. Als um Karl seine Liebessprache war es, anderen zu helfen. Als wir damals, als der Karl gestorben ist, dann drüber gesprochen haben. Es war so berührend, wie viele gesagt haben, Mensch, in jeder Fliese ist irgendwie ein Stück Karl drin bei mir. In jedem Möbelstück, was er beim Umzug angefasst hat, überall wird er hier irgendwie sichtbar, weil er so freigebig das gemacht hat. Und das war seine Art, das auch zu tun. Und durch Karl seine Art und Weise hat er wirklich Liebe Gottes gezeigt. Durch sein dienendes Herz. Das haben viele an ihm erkannt. Er hat dadurch Gottes Liebe verkündigt und war uns da auch echt ein gutes Beispiel. Und jeder, ich könnte jetzt noch viele Beispiele mehr nennen, wo ihr schon gedient habt und dienendes Herz einfach habt. Und es ist so wichtig. Und wenn wir das tun, dann wird darauf, habe ich schon gesagt, auf vielfältige Art und Weise Gottes Gnade sichtbar. Einmal nochmal klicken. Das lesen wir auch, kurzer Einschub in Matthäus 5, Vers 16. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Also da wird es nochmal auf den Punkt gebracht. Es gibt ja so vieles, wo die Bibel uns Bescheidenheit lehrt. Das ist sicherlich auch richtig, aber hier heißt es, eure guten Taten sollt ihr leuchten lassen vor allen Menschen. Warum? Damit sie darin sehen, Gottes Liebe, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. So, Folie 9 noch. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setze er sich mit all der Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Also da haben wir es wieder. Okay, ihr seht, das kommt überall durch. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm. Amen. Moment. Da hängt die Latte ziemlich hoch. Boah. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Bitte, was? Wie soll denn das gehen? Ich glaube, das ist was, das können wir nicht aus uns heraus tun. Natürlich nicht. Und genau dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Wir haben letztes Jahr starke Predigtreihe gehabt über all die Gaben, die der Geist uns schenkt, über Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis. Und das brauchen wir. Wir lesen auch, dass Petrus sagt, oder dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, zu Petrus und den Jüngern, macht euch keine Gedanken vorher darüber, was ihr reden sollt. Okay, wir sollen wie Gott reden, aber uns vorher keine Gedanken darüber machen. Denn der Heilige Geist, er wird es euch zur richtigen Zeit eingeben, was ihr da reden sollt. Also das ist der Schlüssel. Nur dadurch geht's, nur durch den Heiligen Geist. Und wir brauchen den Heiligen Geist und seine Gaben. Und die Kleingruppe von Debbie und von Franz, wir hören später im Interview noch was davon, ist eine super Möglichkeit, genau das zu üben. Wort der Weisheit. Wie kann ich das empfangen? Wie kann ich das weitergeben? Ich war auch mal bei euch in der Gruppe und es war der Hammer. Die haben mich echt herausgefordert. Und es war super. Also wer das mehr möchte, und ich glaube, wir brauchen das alle mehr, das ist die richtige Kleingruppe, um darin zu wachsen und das zu lernen, in diesen Dingen zu wachsen. Prophetische Worte, Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis und so weiter. Und wenn wir das tun, dann wird Gott dadurch verherrlicht, habe ich schon oft gesagt. Und letzter Aspekt, auch deswegen, weil in unserer Gesellschaft absolut gegensätzliche Werte gelebt werden. In der Gesellschaft steht normalerweise nicht im Vordergrund, dem anderen zu dienen, sondern eigentlich steht im Vordergrund, vielleicht sagen, manche sagen das klar, manche würden das so offen nicht sagen, aber eigentlich steht im Vordergrund, mir selbst zu dienen. So nach dem Motto, mein Haus, mein Auto, meine Frau und die sind alle besser als deine. So, das ist so alte Werbung und so, aber die dann bei vielen was getriggert hat. Ne? Dieses, ich diene nicht anderen, ich diene mir selber. Wenn man sieht, was in der Wirtschaft, im Berufsleben so alles los ist, wie man dann guckt, wie man den anderen wegboxen kann, damit man selber zu einer Position kommt und so weiter und so weiter. Und das kann natürlich es in Gemeinden genauso geben, dass man nur an sich und seine Position denkt und nicht an den anderen. Und Jesus hat uns eine andere Gesinnung vorgelebt. Und er hat seine Jünger deutlich ermahnt in dieser Sache. Letzter Vers, Folie 10, Markus 10, 42 bis 45. Da rief Jesus sie zusammen und sagte, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Also für alle die, die manchmal dieser Auffassung sind, dass wir auch Tyrannen haben als Herrscher, also manches sehe ich ja auch kritisch und so, aber das fordert uns heraus, ja, wenn, also selbst wenn wir, das gilt ja auch, ihr müsst euch mal vorstellen, das gilt ja zu einer Zeit, wo Kaiser Nero regiert hat. Also da sind wir, glaub noch davon weg. So. Also Kaiser Nero, der die Christen verbrannt hat und sie verfolgt hat und ihnen nach dem Leben, also einer der schlimmsten Tyrannen, ja, also das ist ja wirklich eine harte Geschichte und so. Und wir wissen nicht, wie sich alles noch gesellschaftlich verändert, aber wenn es sich dahin sogar verändern würde, dass wir die schlimmsten Tyrannen haben als Herrschende, dann heißt es hier, wenn die das falsch vorleben, und ich glaube auch, aber ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber ich glaube, da wird viel falsch vorgelebt. Wenn man sich das anguckt, irgendwelche Reden im Bundestag und du denkst, wie soll ich meine Kinder dazu erziehen, dass sie mit Respekt streiten? Und es wird so vorgelebt, wo man einander nur beschimpft und sich niedermacht und eigentlich nicht mehr im Respekt einen Disput führen kann, das finde ich schon dann sehr herausfordernd. Aber gut. Klammer zu. Hier heißt es jetzt, aber das ist der springende Punkt, bei euch aber sollte es anders sein. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Unser Besitz, unser Status und unsere Macht haben in Gottes Reich überhaupt keine Bedeutung. Aber wir werden die Ewigkeit mit anderen Menschen verbringen. Das ist ziemlich sicher, dass wir da nicht alleine sind, sondern dass da andere Menschen sind. Und deshalb sollten wir uns vor allem anderen, wir sollten uns in andere Menschen, also Gott zuerst natürlich, aber dann sollten wir uns in andere Menschen investieren, anderen Menschen dienen. Und zu guter Letzt, was hat das jetzt alles mit Kleingruppen zu tun? Ich habe es ja schon vorweggenommen. Sollten wir das, was ich heute gepredigt habe, unabhängig leben von unseren Kleingruppen? Ja, natürlich, unbedingt. Aber die Kleingruppen, sie helfen uns dabei, das Ganze einfacher leben zu können. Ich habe schon so oft sowas gehört wie, meine Kleingruppe hat mir beim Umzug geholfen oder meine Kleingruppe, sie hat mich durch diese schwere Zeit hindurchgetragen. Meine Kleingruppe war für mich da, als ich sie gebraucht habe, hier und dort. Und genau das zeigt es doch. Kleingruppen bringen Menschen zusammen. Und in dem Rahmen Kleingruppe lernt man sich schneller kennen wie am Sonntagmorgen. Und man entdeckt, wo hat man gemeinsame Interessen. Das ist gut, wenn man Menschen entdeckt, die die gleichen Interessen haben. Das ist immer schön. Oder man erfährt, wo der andere ganz anders begabt ist wie ich. Und man erfährt zum einen, wo kann der andere mich unterstützen, wo ich Unterstützung brauche, weil der sich vielleicht gut mit Autos auskennt und ich nicht. Oder man erfährt, wo kann ich einen anderen unterstützen, wo sich ein anderer nicht auskennt. Und es ist einfach so schön, dass wir einander haben, dass wir uns gegenseitig mit unseren vielfältigen Gaben und Talenten unterstützen können. Zum Abschluss noch eine kurze, nette Geschichte. Da heißt es, auf steiler Straße traf ich jüngst ein Mädchen. Es trug seinen kleinen, gehbehinderten Bruder auf dem Rücken. Kind, da trägst du aber eine schwere Last, sagte ich. Das Mädchen sah mich verwundert an. Mein Herr, ich trage doch keine Last, ich trage meinen Bruder. Und es setzte seinen Weg unbekümmert fort. Amen. So, wir werden jetzt...